das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Sie sind mit sich und ihrer Handelswelt hoch zufrieden. EU-Kommissionspräsident Juncker, EU-Ratspräsident Tusk und Japans Ministerpräsident Abe beschließen das größte Freihandelsabkommen in der Geschichte der Europäischen Union. Und das ist eines unserer Tagesthemen. Guten Abend. Beide Seiten wurden von US-Präsident Trump brüskiert. Die Japaner, weil die USA sich aus dem transpazifischen Handelsabkommen TPP zurückzogen. Die Europäer, weil das transatlantische TTIP auf Eis liegt. Und Trump zölle hoch vor, statt sie abzubauen. Umso überzeugter schlossen Japan und die EU nun dieses Abkommen untereinander. Eine riesige Freihandelszone mit einem jährlichen Handelsvolumen von fast 130 Milliarden Euro. JEFTA, so der inoffizielle Name des Abkommens, schafft so gut wie alle Zölle ab. 94% aller Zölle auf EU-Exporte nach Japan entfallen und sogar 99% aller Zölle auf japanische Produkte, die in die EU eingeführt werden. Ein paar Beispiele. Innerhalb von 15 Jahren sollen die Zölle auf Rindfleischexporte nach Japan schrittweise von 38,5% auf 9% sinken. Die auf nach Japan exportierten Wein sollen sofort entfallen, von 15% auf 0. Auf Autos, die wiederum Japan in die EU exportiert, liegen jetzt noch Zölle in Höhe von 10%. 7 Jahre nach dem Inkrafttreten des Abkommens sollen auch sie Geschichte sein. Verbraucherschützer sind skeptisch, aber die Wirtschaft frohlockt. Insgesamt 1 Milliarde Euro Einsparungen. Das soll das Abkommen den Unternehmen in der EU bringen, die nach Japan exportieren. Und das jedes Jahr. Philipp Wundersee.
Kaufen und verkaufen und sich nicht national abschotten. Das ist das Ziel von Handelsabkommen. Die EU schafft jetzt mit Japan einen riesigen Raum für Freihandel, mitten im Zollstreit mit den USA.
Es ist natürlich erstmal ein Abkommen, wo Japan und die EU Handelsbarrieren, Barrieren für Investitionen und andere ökonomische Transaktionen reduzieren. Aber es ist natürlich auch ein starkes Signal an die USA.
Ein Signal von der EU und Japan in Zeiten, in denen Trump eine große Lücke hinterlasse. Die EU-Kommission rechnet damit, dass die Exporte nach Japan um 20 Milliarden Euro ansteigen werden. Durch das Abkommen sollen die Zölle auf 85% der EU-Agrarexporte fallen. Japan will den Markenschutz zum Beispiel für bestimmte Käsesorten wie Mozzarella anerkennen. Geöffnet werden die Märkte auch für Autos, Finanzdienstleistungen und Telekommunikation. Wir schließen den größten bilateralen Handelsvertrag aller Zeiten. Einen Vertrag mit einer enormen strategischen Bedeutung für die geregelte internationale Weltordnung, gerade in einer Zeit, in der einige diese Ordnung in Frage stellen. Kritiker sehen das Ergebnis dieser Verhandlungen problematisch. Sie warnen vor einer Schwächung des Umwelt- und Verbraucherschutzes.
Wir brauchen eine Handelspolitik, die offene Märkte mit starken ökologischen und sozialen Standards verbindet. Und diese einklagbaren sozialen ökologischen Standards, die fehlen in diesem Abkommen und deshalb ist es ein einseitiges Abkommen.
Die EU führt Gespräche zu weiteren Handelsabkommen, mit Mexiko zum Beispiel. Und auch die Verhandlungen mit Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay sollen bald beendet werden. Viele Bürger fürchten, dass bei immer neuen Abkommen Umweltstandards aufgeweicht werden und dass Handelsabkommen wie TTIP, NAFTA oder auch jetzt das japanisch-europäische JEFTA dafür sorgen. Einige Wissenschaftler widersprechen. 85% aller Freihandelsabkommen enthielten sogar Umweltklauseln, Regeln also nicht nur für den Handel, sondern auch für den Umweltschutz.
Sehr interessant ist, dass das eines der ersten Abkommen ist, die EU abschließt und dort die Ratifizierung des Pariser Klimaabkommens verpflichtend macht. Also das ist natürlich auch ein sehr starkes Signal.
In Japan wehrten sich die Bauern lange gegen eine Marktöffnung. Sie fürchten Einkommenseinbußen bei ihren Produkten. Japans Premier versprach ihnen einen langsamen Übergang und Ausgleichszahlungen. Für Europa ist es die Zeit des Freihandels. Im Schatten des globalen Handelsstreits.
Und darüber spreche ich in Berlin jetzt mit dem Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher. Guten Abend, Herr Fratscher.
Guten Abend.
Ein Zeichen für freien Welthandel ist dieses Abkommen. Können wir uns beim Protektionisten Donald Trump dafür bedanken?
Ja, in gewisser Weise ja. Natürlich hat der Konflikt mit den USA dazu geführt, dass Europa irgendwo anders hinschaut und sagt, wo können wir unsere Strategie fortführen. Aber es ist natürlich kein Ersatz für das Freihandelsabkommen mit den USA. Denn Japan ist als Handelspartner vergleichsweise unwichtig. Nur 1,5% unserer deutschen Exporte gehen nach Japan. Im Vergleich 9% gehen die in die USA. Es ist ein wichtiges Symbol, dass die EU geeint handeln kann. Aber wirtschaftlich gesehen wird es nicht der große Wurf sein.
Bleiben wir aber trotzdem nochmal dabei, ganz kurz. Diesmal gab es keine solche Massendemonstrationen. Dabei ist doch dieses Abkommen im Grunde nichts anderes als TTIP oder eben CETA mit Kanada. Warum diesmal so relativ geräuschlos durchgewinkt?
Zum einen, weil es natürlich wirtschaftlich eine deutlich geringere Bedeutung hat. Zum anderen, weil man auch sieht, wie gefährlich der Protektionismus eines Donald Trump ist. Denn das schürt ja Konflikte. Und ich glaube, viele haben verstanden, es gibt keine wirklich bessere Alternative zum Freihandel. Gerade Deutschland profitiert von offenen Grenzen. Fast jeder zweite Job in unserem Land hängt direkt oder indirekt an den Exporten. Also vielen ist, glaube ich, bewusst geworden, wie wichtig dieser Freihandel ist, gerade für die offene deutsche Volkswirtschaft.
Das ist jetzt aus der Sicht der Wirtschaft gesprochen, aber Sie selber sprechen auch von berechtigter Kritik der Gegner dieses EU-Japan-Abkommens. Was meinen Sie damit genau?
Ich glaube, es ist auf der einen Seite natürlich die Sorge darum, was eben auch im Beitrag angesprochen wurde, was ist mit den gemeinsamen Standards? Werden hier Umweltstandards reduziert oder kommt vielleicht genmodifizierte Ernährung nach Deutschland oder nach Europa? Ich glaube, hier müssen wir uns keine große Sorge machen, denn Japan hat sehr hohe Standards. Das ist was ganz anderes, als wenn man ein Abkommen mit Mexiko oder mit anderen Ländern macht. Mein großer Kritikpunkt daran ist, dass es wieder ein bilaterales Handelsabkommen ist. Was wir in der Welt brauchen, ist mehr Multilateralismus, dass man gemeinsam handelt. Und wenn man bilateral ein Abkommen macht, heißt das natürlich für andere Länder, die nicht Teil des Abkommens sind, Nachteile. Und es spaltet. Und was wir in der Welt brauchen, sind eben nicht weitere bilaterale Abkommen, sondern wirklich multilateral, wo auch Länder beispielsweise in Afrika, Schwellenländer, die arm sind, die endlich wieder eine wirtschaftliche Perspektive brauchen, mit berücksichtigt werden. Und darauf muss die Politik auch in der EU viel mehr Wert legen. Also mehr Multilateralismus, weniger bilaterale Abkommen, das wäre eigentlich ein wichtiges Signal.
Und doch kommen wir wieder auf das Abkommen, das Sie eingangs auch angesprochen haben, zurück, nämlich das zwischen den USA und der Europäischen Union, dieser Handelskonflikt. Was muss denn die EU da tun? Das ist immer die Rede von, die müssen die Hausaufgaben jetzt machen, geschlossener sein. Was muss da passieren?
Einmal ist es ganz klar, dass den Amerikanern und Donald Trump signalisiert wird, es gibt nur Verlierer von einem Handelskonflikt. Auch die Amerikaner werden davon nicht profitieren, die werden einen hohen Preis zahlen. Zum Zweiten müssen auch Länder wie Deutschland sich ehrlich machen. Deutschland hat einen riesigen Handelsüberschuss von 260 Milliarden Euro in jedem Jahr. Das heißt, andere Länder haben Defizite. Und auch da muss Deutschland sich ehrlich machen, sagen, ja, wir haben ein Problem in Deutschland. Das sind nicht die Exporte, die zu hoch sind. Das ist eine Stärke für Deutschland. Sondern Deutschland hat ein Investitionsproblem, importiert damit zu wenig und dadurch entstehen diese riesigen Überschüsse. Also in gewisser Weise erfordert es auch, sich ehrlich zu machen, auch für die deutsche Politik zu sagen, ja, hier ist ein Problem in Deutschland, das müssen wir adressieren, um zu einem globalen Gleichgewicht beizutragen, in dem alle Interessen gewahrt bleiben.
Also Trump eher nachgeben oder harte Haltung?
Gegen Trump eher harte Haltung, denn er geht auf Konfrontationslinie. Hier geht es wirklich um gemeinsame Lösungen zu finden, eben nicht Protektionismus und Grenzen schließen, sondern zum Beispiel eine Lösung TTIP-Lite, dass man das, was man jetzt mit Japan macht, Zölle abschaffen. Das wäre beispielsweise ein sinnvoller Vorschlag. Lassen Sie uns alle Zölle auf amerikanische und europäische Produkte abschaffen, um damit auch den Amerikanern einen Schritt entgegenzukommen. Das halte ich für eine gute Lösung, aber nicht der Protektionismus, den den Amerikanern vorschwebt.
Ganz kurz vielleicht noch, stimmt denn dann der Eindruck, dass wir uns insgesamt nicht nur politisch, sondern auch bei Wirtschaft und Handel global hier jetzt an einem Wendepunkt befinden?
Das ist die große Befürchtung, denn wir sehen zwischen den Amerikanern und den Chinesen einen Handelskrieg. Das ist kein Konflikt, das ist ein Krieg. Wir reden hier von mehreren 100 Milliarden Euro an Sanktionen, die auf Produkte auferlegt werden. Und die Gefahr ist, dass es zu einer Eskalation kommt, dass also ähnlich wie nach 2008, als der globale Handel eingebrochen ist, wir eine solche Erfahrung wiederholen könnten. Und gerade Länder wie Deutschland sind natürlich hier besonders verletzlich. Denn nochmals, es gibt kaum eine Volkswirtschaft, die so stark von den Exporten abhängig ist. Und wenn es zu einem Handelskonflikt kommt, dann wird Deutschland das wirtschaftlich massiv spüren. Jobs, Arbeitsplätze werden verloren gehen, Wohlstand wird verloren gehen. Und hier muss Deutschland mit Hilfe einer starken Europäischen Union, deshalb ist es so wichtig, geeintes Europa zu haben, den Amerikanern Paroli bieten und sagen, so nicht. Die EU ist die größte Volkswirtschaft der Welt oder ähnlich groß wie die Amerikaner. Wir wollen eine gemeinsame Lösung und keinen Konflikt.
Herr Fratscher, vielen Dank für diese Analyse.
Gerne.
Das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Japan kommentiert Thomas Bertner vom Norddeutschen Rundfunk.
Es ist eine der wenigen guten Nachrichten in der derzeit an Hiobsbotschaften reichen Lage im Welthandel. Die Europäische Union und Japan reißen Zollschranken ein und erleichtern den Warenverkehr. Das ist ein starkes Signal an Donald Trump und die USA. Die EU und Japan setzen auf Marktwirtschaft, auf die Konkurrenzfähigkeit ihrer Produkte und auf die Überzeugung, dass vom Freihandel am Ende alle Seiten profitieren. Es ist damit auch ein Abkommen gegen den globalen Trend zur Abschottung. Donald Trump hat mit seinem Motto Amerika zuerst die Axt an die Wurzeln der Weltwirtschaft gelegt. Mit seiner gebetsmühlenartig wiederholten Losung vom angeblich unfairen internationalen Handel zerstört er Vertrauen und bringt die Weltwirtschaft an den Rand eines Handelskrieges. Er schreckt nicht einmal davor zurück, die Europäische Union als Feind zu bezeichnen. Wenn sich diese Spirale der Eskalation fortsetzt, werden am Ende in der ganzen Welt Menschen darunter leiden. Produkte werden teurer, Arbeitsplätze gefährdet und der technologische Fortschritt tritt auf der Stelle. Natürlich gibt es bei Freihandelsabkommen immer auch Risiken. Den Ausverkauf sozialer Errungenschaften bedeuten sie nicht. Qualitätsstandards und Umweltvorschriften müssen natürlich weiter gesichert sein. Und es muss bei internationalen Abkommen ein geregeltes Schiedsverfahren geben, das Konflikte zwischen Handelspartnern löst. Darauf haben wir Deutsche in der Vergangenheit immer selbst großen Wert gelegt, zum Schutz unserer eigenen Wirtschaft. Das Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Japan wird Donald Trump vermutlich nicht davon abbringen, weiter Handelsschranken zu errichten. Umso wichtiger ist es, dass sich die enger zusammenschließen, die noch an den freien Handel und seine Vorteile glauben.
Thomas Berbner kommentierte. Erst hatte Putin jegliche Einmischung in den US-Wahlkampf dementiert, dann stimmte ihm Trump dabei sogar noch zu. Nach dem gestrigen Treffen von Trump und Putin in Helsinki war die Kritik am US-Präsidenten groß. Nun hat er offenbar eingelenkt. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Jens Riewer.
Trump sagte, er akzeptiere die Informationen der US-Geheimdienste, dass Russland sich in die Wahl eingemischt habe. Nach dem Treffen mit Putin hatte der US-Präsident auf einer gemeinsamen Pressekonferenz noch gesagt, er sehe keinen Grund, warum Russland die Präsidentschaftswahl 2016 beeinflusst haben soll. Die Aussagen riefen bei Demokraten wie Republikanern heftige Kritik hervor.
Der US-Präsident in einer eher ungewohnten Rolle. Er sehe, so Trump in seiner ersten Äußerung nach dem Gipfel mit Putin, dass eine Klarstellung notwendig sei mit einem Nachsatz. Ich akzeptiere die Schlussfolgerung unserer Geheimdienste, dass eine Einmischung Russlands bei der Wahl 2016 stattgefunden hat. Aber es könnten auch andere Leute gewesen sein. Trump reagiert damit auf die ungewohnt scharfe Kritik aus dem Kongress. Dass er Putin bei der Pressekonferenz in Helsinki mehr zu trauen schien als den US-Geheimdiensten, erregt die Gemüter in Washington. Die Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus und im Senat, beide Republikaner, sehen sich in der Pflicht, den europäischen Verbündeten die Freundschaft der USA zuzusichern. Russland ist eine bedrohliche Regierung, die weder unsere Interessen noch unsere Werte teilt. Das muss sehr klar werden. Wir glauben, dass die Länder der Europäischen Union unsere Freunde sind und die Russen sind es nicht. Und das, so McConnell, sei die weit verbreitete Meinung beider Parteien im Senat. Ungewohnte Einigkeit.
12 Jahre nach dem Mord an der kremlkritischen Journalistin Politkovskaya hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte Russland wegen mangelhafter Aufklärung verurteilt. Die Behörden hätten zwar die Männer bestraft, die direkt an der Tat beteiligt gewesen seien, nach den Drahtziehern sei aber nicht angemessen gesucht worden. Politkovskaya hatte wiederholt über Menschenrechtsverletzungen in Tschetschenien berichtet. Sie war vor ihrer Wohnung erschossen worden. Die Zahl der Unterhaltsvorschüsse für Alleinerziehende ist stark gestiegen. Seit der Reform Mitte 2017 profitieren fast 300.000 Kinder mehr von dem Vorschuss. Bundesfamilienministerin Giffey nannte das einen großen Fortschritt. Vor der Neuregelung bestand der Anspruch nur für Kinder bis 12 Jahren, jetzt bis zum 18. Geburtstag des Kindes. Das Geld zahlt der Staat, wenn ein Elternteil seiner Unterhaltspflicht nicht nachkommt.
Vor genau zwei Wochen, am Abend des 3. Juli, startete am Flughafen München diese Maschine mit 69 Asylbewerbern an Bord, die abgeschoben werden sollten. Ihr Flugziel? Die afghanische Hauptstadt Kabul. Und es ist dieser Flug, an dem sich eine heftige Debatte entzündete. Nicht nur wegen der zweifelhaften Äußerung von Bundesinnenminister Seehofer, der die Zahl der Abgeschobenen mit seinem Geburtstag in Verbindung brachte, sondern auch, weil sich einer der abgeschobenen Afghanen kurz darauf das Leben nahm. Und ein weiterer Mann, der in diesem Flugzeug saß, der hätte nach NDR-Recherchen gar nicht abgeschoben werden dürfen. Elena Kuch, Hannes Steputat und Sebastian Pittelko.
In dieser Asylbewerberunterkunft in Neubrandenburg lebte Nasibullah S. Einen einjährigen Deutschkurs und ein Praktikum im Gartenbau hat er gemacht. Straffällig war er nach Angaben seiner Anwältin nicht. Vor zwei Wochen wurde er gemeinsam mit 68 anderen Afghanen abgeschoben. Sein Asylantrag war vom BAMF abgelehnt worden. Doch dagegen hat er geklagt. Das Verfahren war noch nicht abgeschlossen.
Der Kläger hätte in der konkreten Verfahrenssituation, in der sich das Verfahren befunden hat, so nicht abgeschoben werden dürfen. Artikel 19 Absatz 4 Grundgesetz gewährt effektiven Rechtsschutz.
Und diesen Rechtsschutz kann das Gericht nicht gewährleisten, wenn Nasibullah S. in Afghanistan ist. In diesem Hotel in Kabul kam er an. Von hier ist er weitergereist, in seine Heimatregion. Dort lebt seine Familie. Am Telefon erzählt er von seiner Abschiebung. Als mich die Polizei in Deutschland abholte, habe ich gesagt, dass ich in einer knappen Woche einen Termin bei der Behörde habe. Ich habe gesagt, dass ich mit meiner Anwältin sprechen möchte. Seit fast einem Jahr wusste das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge von der Klage von Nasibullah S. Und dennoch hat es die Abschiebung in Mecklenburg-Vorpommern nicht verhindert.
Die haben eine Akte, die sind Beteiligte des Verfahrens und hätten mit einem kurzen Blick in die Akte sofort erkennen müssen, dass sie im laufenden Verfahren sind.
Über die Abschiebung der 69 Flüchtlinge, unter denen auch Nasibullah S. war, hatte sich Innenminister Seehofer vor einer Woche geradezu stolz geäußert.
Ausgerechnet an meinem 69. Geburtstag sind 69, das war von mir nicht so bestellt, Personen nach Afghanistan zurückgeführt worden.
Es darf nicht geschehen, dass es quasi zu einem unseligen Wettbewerb wird, wie viele Asylbewerber, wie viele Geflüchtete man in einem Flugzeug unterbringt, dass man dann zurück nach Afghanistan oder wohin auch immer führt. Bei jedem Einzelnen muss vorher bis zum Ende feststehen, dass wirklich die Voraussetzungen einer Abschiebung erfüllt sind.
Heute räumt Horst Seehofers Ministerium Fehler bei der Abschiebung von Nasibullah S. ein. Im vorliegenden Fall sind Verfahrensfehler beim BAMF zu konstatieren. Der Vorgang wurde seitens BAMF zum Anlass genommen, bestehende Prozesse nochmals zu prüfen und anzupassen. Für Nasibullah S. kommt das Eingeständnis zu spät. Seine Anwältin fordert nun seine Rückkehr nach Deutschland, damit sein Verfahren ordnungsgemäß abgeschlossen werden kann.
Tief im Westen war es, wo zwei Familien zu den führenden Unternehmen in der Bergbau-, Eisen- und Stahlindustrie aufstiegen. Thyssen und Krupp gehören zur Identität des Ruhrpotts und sind ein prägendes Stück bundesrepublikanischer Wirtschaftsgeschichte. 1999 fusionierten beide Marken und bei ThyssenKrupp dominieren längst nicht mehr die Stahlkocher. Die weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiter produzieren Autoteile, U-Boote, ganze Fabriken. Doch im Konzern läuft es nicht mehr flüssig und aus der Chefetage sprühen die Funken. Kurz nacheinander warfen die beiden wichtigsten Manager hin, in einem heftigen Machtkampf darüber, wie es weitergehen soll mit dem Traditionsunternehmen. Michael Heusen.
Wenn von Ruhrbaronen die Rede ist, kommt einem gleich die Villa Hügel in den Sinn. Hier residierten die Krupps. Und in dem kleineren Nebengebäude wird bis heute ihr Erbe verwaltet von der Krupp-Stiftung. Ihr Zweck soll es sein, die Einheit des Unternehmens für die fernere Zukunft zu wahren. Doch die Stiftung mit der Mathematikprofessorin Ursula Garte an der Spitze hat es geschafft, die zwei Top-Manager des Konzerns zu vergraulen. Vor zwei Wochen noch feierte Vorstandschef Heinrich Hiesinger in Brüssel das Stahl-Joint-Venture mit dem indischen Tata-Konzern. Da wusste er schon, dass er zurücktreten wird, weil ihm der Rückhalt der Krupp-Stiftung für seine Strategie fehlte. Gestern reichte Aufsichtsratschef Ulrich Lehner seinen Rücktritt ein. Er hatte Hiesinger stets unterstützt, aber auch ihm fehlte der nötige Rückhalt. Das Vertrauen der großen Aktionäre und ein gemeinsames Verständnis im Aufsichtsrat über die strategische Ausrichtung von ThyssenKrupp waren Grundlage meiner Arbeit. Das ist heute nicht mehr gegeben. Denn allein die Abspaltung des Stahlgeschäfts in das Gemeinschaftsunternehmen mit Tata reicht Großaktionären wie dem Finanzinvestor Cevian und dem Hedgefonds Elliott nicht aus. Sie glauben, eine Aufteilung des Konzerns würde mehr Gewinn erbringen. Immer wichtiger als das traditionelle Stahlgeschäft sind die Bereiche Aufzüge, Maschinenbau, Industrieanlagen und Handel geworden. Der Druck von ausländischen Aktionären, diese Bereiche alle zu verselbstständigen und dann einzeln an die Börse zu bringen, überrascht Analysten nicht.
In Deutschland müssen wir uns daran gewöhnen, dass Aktivisten zunehmend in die Unternehmensstrategie eingreifen. Am freien Kapitalmarkt können sich Aktivisten mit Aktien eindecken und können damit aber gemäß ihrer Beteiligungsverhältnisse durchaus Mitsprache am Unternehmen erlangen.
Doch bei ThyssenKrupp herrscht die Montan-Mitbestimmung. Arbeitnehmer haben mehr Mitspracherechte als in anderen Unternehmen. Sie haben den Finanzinvestoren den Kampf angesagt.
Eine Zerschlagung würde nur die Rendite nach oben treiben, aber nicht den Menschen helfen, die dort arbeiten. Uns geht es darum, dass den Menschen Sicherheit geboten wird. Und genau das sind die Themen, warum wir da sind. Und genau deshalb werden wir einer Zerschlagung auch nicht zustimmen.
Auch Ministerpräsident Laschet will ThyssenKrupp als Gesamtkonzern erhalten. Er selbst sitzt im Kuratorium der Krupp-Stiftung.
Ich glaube, der Vorteil ist, dass der Konzern unterschiedliche Aktivitäten zusammenhalten konnte und dass das auch mit der Mitbestimmung ein wichtiges Fund für den Industriestandort Nordrhein-Westfalen war. Und deshalb muss alles Bemühen dahin gehen, die Einzelzweige wirtschaftlicher zu machen, aber trotzdem ThyssenKrupp als Ganzes zu erhalten.
Ein Herz für ihren alten Chef Heinrich Hiesinger haben die Mitarbeiter vor ein paar Tagen aufgehängt. Und auch von der Stiftung im Hügelpark hört man jetzt nur Gutes über ihn und über den scheidenden Aufsichtsratschef Lehner. Ein bisschen nach dem Motto, das haben wir doch alles nicht gewollt. Zu spät. Der Essener Konzern steht nun ohne Führung und ohne Strategie da.
Und wir bleiben beim Thema. Die sich zuspitzende Krise ließ die ThyssenKrupp-Aktie heute in die Höhe schnellen. Dazu noch einmal Jens Riewer.
Im Aktienhandel machte der Kurs von ThyssenKrupp heute einen deutlichen Sprung nach oben und war zum Börsenschluss Tagesgewinner. Welche Bedeutung die Finanzinvestoren für den Konzern haben, dazu mehr von Anja Kohl an der Frankfurter Börse.
ThyssenKrupp steht vor einer Zerreißprobe. Die zurückgetretenen Manager wollten den Konzern als Ganzes erhalten. Genau darin aber sehen Finanzinvestoren das Problem. Dass ThyssenKrupp von Autoteilen über Industrieanlagen bis hin zu Aufzügen so vieles herstellt, sich dies aber kaum rechnet. Finanzinvestoren wie die hochspekulativen Hedgefonds Cevian aus Schweden und Elliott aus den USA, Lars Förberg und Paul Singer sind deren Köpfe. Sie machen Druck, wollen Rendite um jeden Preis, drängen auf den Verkauf von Teilen. Genau darauf, auf eine Zerschlagung, spekulieren Anleger nun. Um gut 9% sprang die ThyssenKrupp-Aktie in die Höhe. Erwartet wird ein genereller Neuanfang. Allein die Aufzugssparte ist mehr wert als ThyssenKrupp als Ganzes. Mit den Rücktritten gibt es bei ThyssenKrupp nun weniger Gegner einer Zerschlagung. Es dürfte den Hedgefonds in die Hände spielen.
Die Börsendaten, der deutsche Leitindex DAX zog im späten Handel deutlich an und landete bei 12.662 Zählern. An der Wall Street schloss der Dow Jones mit 25.120 Punkten im leichten Plus. US-Forscher haben 12 neue Monde um den Planeten Jupiter entdeckt. Astronomen der Carnegie Institution for Science fanden die Monde nach eigenen Angaben zufällig, als sie den Sternenhimmel absuchten. Insgesamt sind durch die neue Entdeckung nun 79 Jupitermonde bekannt. Der Planet hat mehr Monde als jeder andere in unserem Sonnensystem.
Julien Alaphilippe hat auf der 10. Etappe der Tour de France von Annecy nach Le Grand Monon für den ersten französischen Tagessieg gesorgt. Auf der Fahrt durch die Alpen löste sich der 26-Jährige aus einer Ausreißergruppe und sicherte sich auch das Bergtrikot. Der Belgier Greg van Avermaet verteidigte nach Platz 4 heute nicht nur das gelbe Trikot, sondern baute seine Führung im Gesamtklassement aus, da die Gruppe der Favoriten um Christopher Froome mit 3 Minuten und 23 Sekunden Rückstand ins Ziel kam.
Vielleicht sind Sie ja auch gerade im Sommerurlaub mit der Familie und das Wetter ist großartig. Dann geht es Ihnen sicherlich so. Vielleicht haben Sie dabei aber auch ein wenig zu viel gefeiert. Oder Sie haben etwas Falsches gegessen, dann könnte es gut sein, dass es Ihnen erst so und anschließend so ergeht. Wie auch immer Sie es beim Schreiben von Textnachrichten ausdrücken möchten, diese als Emojis bekannt gewordenen Bildchen bestimmen unsere Kommunikation immer mehr. Die einen nervt es total, die anderen finden es großartig und könnten gar nicht mehr ohne. Für die war heute Welt-Emoji-Tag. Gibt's wirklich. Was dazu wohl der Sprachphilosoph Ludwig Wittgenstein gesagt hätte. Immerhin hat er ja den Grundstein für die heutigen Piktogramme gelegt. Frei nach seinem Motto, wovon man nicht reden kann, darüber muss man schweigen oder Emojis verschicken. Gried von Petersdorf.
Irgendwann geschah es. Da wirkten Nachrichten wie: Liebe Nicole, wollen wir uns heute Abend treffen auf ein Glas Rotwein? Das würde mich sehr freuen. Also da wirkten solche Texte irgendwie karg. Das erste Küsschen-Emoji kostete noch Überwindung. Jetzt gehen locker noch zwei hinterher, Rotwein, noch ein Herz und schon ist das Ganze viel einladender. Unendlich scheint die Welt der Emojis. Drücken sie etwas aus, was Worte einfach nicht können? Das dachte zumindest Ludwig Wittgenstein, und zwar weit vor der Digitalisierung. Ein Philosoph, Sprachenforscher, im Gespräch eher schwierig, wie es heißt. Doch schon 1938 hinterließ er der Nachwelt diese drei Emojis. Er schrieb dazu, solche Darstellungen sind flexibler und variabler als Adjektive. Damit war er weit vorausschauend. Als Urform der modernen Emoji gilt das stets freundliche Smiley, auch Emoticon genannt. Die Firma Smiley Company mit dem Chef Nicola Loufrani an der Spitze verdient gut mit dem, was der Menschheit offenbar bisher fehlte. Wenn ich mit Ihnen so rede, dann sehen Sie meine Hände, mein Gesicht, Sie hören meine Stimme. Aber wenn wir schreiben, verschwindet das alles und dank der Smileys, ob man sie nun Emojis oder Emoticons nennt, kommt wieder Leben in die Kommunikation, nonverbal. Damit man sich noch zurechtfindet im Nonverbalen, hilft Emojipedia, genau wie Wikipedia. Zum Beispiel bei diesem Emoji. Bedeutet es traurig, enttäuscht? Nein, confused, verwirrt, laut digitalem Lexikon. Grundsätzlich aber sorgen Emojis vor allem für mehr Klarheit. Wenn man etwas schreibt, was etwas aggressiv werden könnte, dann kann man damit klar machen, es ist ironisch gemeint. Ironie-Emojis sehr beliebt. Der heutige Welt-Emoji-Tag wird begeistert gefeiert, denn Emojis werden überall verstanden, auch ohne Sprachkurs. Zur Feier des Tages gibt es sogar den Erlkönig. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Knaben wohl im Arm. Er fasst ihn sicher. Er hält ihn warm. Ja, man muss sich schon etwas konzentrieren. Der hochgereckte Daumen ist da so einfach und in der Aussage doch so klar. Die Verabredung zum Wein klappt.
Bleibt nur noch die Frage, mit welchem Emoji würde Claudia Kleinert wohl die Wetteraussichten ausdrücken?
Ingo, wir arbeiten ja fast immer mit Emojis, weil ich habe ja immer Bilder, zwar ohne Augen, aber immerhin. Morgen passiert nicht so viel, also ich würde mich auf dieses eine einschießen. Für viele Sonnenschein pur und die lacht auch, weil ja ganz viele auch Ferien haben und sich über das Wetter freuen. Landwirte weniger, weil der Regen fehlt und wenige Wolken wird es auch morgen geben. Aber das mache ich jetzt ein bisschen detaillierter mit Sprache und Gesichtsausdruck. Wir haben es immer noch mit Hochdruckeinfluss zu tun. Sie sehen über weiten Teilen Zentraleuropas kaum eine Wolke. Von Osten versuchen jetzt ein paar Wolken reinzukommen. Die merkte man heute auch so von der Ostsee, Vorpommern runter bis zur Lausitz. Und aus Westen, da nimmt immer mal wieder ein Tief Anlauf, kommt aber nicht gegen das Hoch über Skandinavien an. Dementsprechend bleibt es bei uns auch morgen und die nächsten Tage bei Sonnenschein und sogar noch etwas steigenden Temperaturen. Jetzt in der Nacht fallen die letzten Schauer und Gewitter, die noch unterwegs sind, in sich zusammen. Weiterhin von der Ostsee über die Oder-Neiße-Linie runter bis zur Lausitz. Ein paar dichtere Wolken mit leichtem Regen. Die Temperaturen sinken bis morgen früh meist auf 19 bis 11 Grad. 20 Grad, also eine tropische Nacht wahrscheinlich in der Leipziger Innenstadt. Morgen Vormittag scheint verbreitet die Sonne. Weiterhin die dichtesten Wolkenfelder im äußersten Osten. Im Laufe des Nachmittags brodelt es nur ganz selten. Das heißt, so Richtung Bayerischer Wald sind mal einzelne Schauer und Gewitter möglich. Die dichteren Wolken nach Osten und Nordosten hin lockern auch so ein bisschen auf. Und auch der Regen macht dort mal Pause. Also nicht mehr allzu viel Schauer, die da fallen. Die Temperaturen steigen dazu, wo viele Wolken sind, auf 21, 22 Grad. Auch an der Küste ist es mit Seewind nicht ganz so warm. Sonst sind es aber meist 25 bis 30 Grad, 32 Grad sogar im Rhein-Main-Gebiet. Der Wind dazu kommt meist schwach und das aus nordwestlichen Richtungen. Ähnlich geht es die nächsten Tage weiter. Viel Sonnenschein, etwas Regen am Donnerstag noch im äußersten Osten. Freitag sonnig und dazu heiß. Dann wahrscheinlich sogar bis zu 35 Grad im Rhein-Main-Gebiet. Also die Hitze nimmt noch ein bisschen zu, bei Sonne bleibt sowieso.
Und ich sag Daumen hoch dafür. Vielen Dank, Claudia Kleinert, für diese Aussichten. Das war's von uns bei den Tagesthemen. Hier sehen Sie im Ersten jetzt den Spielfilm Mandela, der lange Weg zur Freiheit, zu Ehren des südafrikanischen Freiheitskämpfers, der morgen 100 Jahre alt geworden wäre. Also an einem Tag, an dem wir morgen Abend natürlich auch wieder für Sie da sind. Bis dahin, tschüss.